Wir haben einen reich gefüllten Gottesdienst mit vielen Aspekten, vielen Bestandteilen, die aber doch, glaube ich, ganz gut zusammenpassen. Das ist das Schöne, wenn Thomas Inhofer Gottesdienstvorbereitung oder Gottesdienstleitung hat, der baut das immer so schön zusammen. Ich hatte ihm mein Thema genannt, über was ich predigen möchte heute. Und ja, ich bin ganz begeistert, was wir jetzt dazu alles schon gehört haben. Und ich bin gespannt, was ihr vielleicht später so an Feedback dazu gebt, wenn ihr Feedback gebt, was ihr davon mitnehmt, wo Gott euch angesprochen hat. Das muss gar nicht in der Predigt sein, vielleicht war es der Psalm gerade eben oder etwas anderes. Das Thema ist, habe ich entwickelt aus einer Thematik, mit der ich mich gerade beschäftige. Ihr wisst vielleicht oder viele wissen, dass ich in diesem Team bin, das den Bezirk Rhein-Main leitet, hier von den Baptistengemeinden in der Umgebung. Und wir bereiten gerade den Bezirkstag vor, der im November stattfinden wird. Und das Thema für den Bezirkstag lautet Heimat finden in Gottes Gemeinde. Und so bin ich auf dieses Thema Heimat gekommen. Vor 2 Wochen waren wir bei der Hochzeit meiner Nichte und der Pastor predigte dort im Traugottesdienst über eine sehr bekannte Bibelstelle, die sehr gern für Hochzeiten verwendet wird. Aber eigentlich ist das gar kein Hochzeitstext. Ich dachte nur, da gäbe es doch noch so viel anderes dazu zu sagen. Das passt doch auch zu meinem Bezirkstagsthema und so habe ich das Ganze zusammengefügt für die Predigt heute. Dieser Text wurde ursprünglich eben nicht von Ehepartnern zueinander gesagt, sondern, und jetzt wisst ihr es wahrscheinlich oder viele, von einer jungen Frau zu einer alten Frau, von Schwiegertochter zu Schwiegermutter. Aber diese Geschichte hat sehr viel mit Heimat, mit Zuhause sein, mit Zugehörigkeit zu tun. Und es ist eine meiner Lieblingsgeschichten in der Bibel und deswegen die schon lange hier in Oberramstadt sind, verzeiht, wenn ich darüber wahrscheinlich schon mal gepredigt habe. Aber es hat mich wieder neu begeistert. Es ist vor allen Dingen auch eine Geschichte mit sehr aktuellen Bezügen, die uns, so denke ich, viel zu sagen hat. Also die Überschrift heute, Heimat finden bei Gott. Und im November geht es dann beim Bezirkstag weiter mit Heimat finden in Gottes Gemeinde. Und das kann durchaus ein Unterschied sein. Ich weiß, dass der Begriff Heimat ein sehr schillernder Begriff ist, der manchen Menschen auch fremd geworden ist. Sie verbinden damit nur noch so Trachten und Alpenglühen und sowas, Heimatfilm und so ähnlich. Aber für mich ist der ein sehr positiver Begriff und ich würde gern mit euch, sind ja hier immer sehr interaktiv, einige Begriffe, so Assoziationen sammeln. Heimat im Sinne von Zuhause. Was verbindet ihr damit? Und ich schreibe die dann da vorne aufs Papier.
Okay. Wow. Das war wieder die Hände scheinbar.
Eine ganze Menge. Ein Zeitschriftenmagazin hat mal diese Frage gestellt, und was bedeutet Heimat für Sie? Und da hat jemand geantwortet, Heimat ist da, wo man anschreiben lassen kann. Also ihr lacht, das heißt, ihr kennt diesen Begriff anschreiben lassen. Für die Jüngeren, das heißt, man kann Schulden machen. Also man kann im Laden sagen, ich bezahle es später, und die schreiben das in ein Buch, das heißt anschreiben. Genau. Ja. Das sind genau diese Sachen. Man ist bekannt, man wird gekannt, wiedererkannt. Vertrautheit, genau. Jemand anders hat zu einem Foto geschrieben, dieser Blick aus meinem alten Kinderzimmerfenster, wenn ich mal wieder meine Eltern besuche. Bei anderen ist es ein bestimmter Geruch, den es nur zu Hause gibt. Bei mir ist es der Klang der Kirchturmglocke, wenn ich bei meinen Eltern in meinem alten Kinderzimmer im Bett liege. Und diese Kirchturmglocke, die schlägt die ganze Nacht. Also dort gibt es keine Leute, die sich beschweren. Gibt es ja in manchen Städten, die beschweren sich, und dann muss die Kirchturmuhr ausgestellt werden und so weiter. Aber in meinem Dorf, bei meinen Eltern, da Leute, die ganze Nacht durch. Und wenn man dann mal aufwacht und schlägt dreimal, dann weiß man, oh ja, es ist 3 Uhr. Also ist wunderbar. Und das hört sich für mich ganz, ganz heimatlich an, weil es eben so ein ganz bestimmter Klang ist. Denn keine Glocke klingt gleich. Ja, Vertrautheit, Vertrauen, Geborgenheit. Dieses Gefühl, diese Assoziationen versuchen wir jetzt mal so im Hinterkopf zu halten oder festzuhalten. Die Geschichte, um die es geht, manche haben sie schon erraten, beginnt mit dem Verlust von Heimat, mit dem Verlassen eines Landes aus wirtschaftlicher Not. Eine Familie, Vater, Mutter und 2 Söhne, machen sich auf den Weg in das Nachbarland, weil bei ihnen zu Hause eine Hungersnot herrscht. Heute würden wir sie Wirtschaftsflüchtlinge nennen. In Rut 1, Vers 2 heißen sie Elimelech und Noomi und ihre Söhne Machlon und Kilion. Sie wandern weg von Bethlehem in Juda ins Nachbarland Moab. Dort gibt es genug zu essen. Und so lassen sie sich in der Fremde nieder. Ich lese euch jetzt nicht das ganze Rutbuch vor, sondern erzähle die Geschichte. Leider stirbt der Vater früh, und Noomi bleibt allein mit den Jungs zurück. Als die beiden erwachsen sind, heiraten sie einheimische Frauen. Doch das neue Glück dauert nicht lange, und die beiden jungen Männer sterben ebenfalls. Welches Unglück für Noomi. Erst Witwe zu werden und dann beide Söhne zu verlieren. Es ist ja nicht nur der emotionale Verlust, sondern zu dieser Zeit bedeutete der Tod von Männern und Söhnen für Frauen auch den ganz existenziellen Verlust von sozialer und wirtschaftlicher Sicherheit. Wer würde jetzt für Noomi sorgen? Verwandtschaft hatte sie im Ausland nicht. Ja, die Verwandtschaft. Denen ging es im Heimatland Juda jetzt wieder besser. Nach 10 Jahren Auslandsaufenthalt hatte Noomi davon gehört, dass es in der Heimat wieder Brot, Nahrung gab. Dann musste sie wohl dorthin zurück. Heimat ist da, wo du auf Hilfe hoffen kannst. Die beiden Schwiegertöchter, Orpa und Ruth, gehen mit. Sie waren ja mit der Heirat in die Familie von Elimelech aufgenommen worden. Aber Noomi hält unterwegs inne und gibt sie frei. Vielleicht waren sie gerade an der Grenze angekommen, und sie sagt zu ihnen, kehrt um, ihr beiden. Geht wieder in eure Familien, zu euren Eltern. Ihr seid noch jung, ihr könnt noch mal heiraten. Ihr müsst euer Schicksal nicht an meine Zukunft als alte Frau binden. Ich kann euch keine neuen Männer verschaffen, so sehr ich es wollte. Die jungen Frauen protestieren. Sie sind richtig anhänglich und sie wollen nicht gehen. Sie weinen und lehnen Noomis Vorschlag ab. Aber als sie darauf besteht, willigt Orpa ein und verabschiedet sich. Nur Ruth bleibt fest und spricht dann die Worte aus, die wir so gern im Zusammenhang mit einer Hochzeit hören. Und ich lese jetzt Ruth 1, Vers 16 und 17. Ruth antwortete, rede mir nicht ein, dass ich dich verlassen und von dir umkehren sollte. Wo du hingehst, da will ich auch hingehen. Wo du bleibst, da bleibe ich auch. Dein Volk ist mein Volk, und dein Gott ist mein Gott. Wo du stirbst, da sterbe ich auch. Da will auch ich begraben werden. Der Herr tu mir dies und das, nur der Tod wird mich und dich scheiden. Starke Worte. Ruth hatte ihre Familie schon verlassen, als sie geheiratet hat. Nun verlässt sie ihr Heimatland, weil sie bei Naomi ein Zuhause gefunden hat. Aber es ist noch mehr als die Liebe zu ihrer Schwiegermutter. Sie hat eine neue Heimat in Naomis Gott, dem Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs gefunden. Dein Gott ist mein Gott. Die Moabiter hatten ja durchaus eine eigene Religion, einen eigenen Glauben, eigene Götter. Aber Ruth hat sich dem Gott Israels zugewandt und darin offensichtlich so viel Kraft gefunden, dass sie einer ungewissen Zukunft mit Naomi entgegengehen kann. Die beiden wandern dann bis Bethlehem, der Heimatstadt von Naomi und ihrem verstorbenen Mann, und sie wird, obwohl sie 10 Jahre weg war, gleich wieder erkannt. Aber sie will gar nicht mehr Naomi, die Liebliche, sondern Mara, die Bittere, genannt werden, weil ihr so viel Unglück zugestoßen ist. Die beiden Frauen kommen zu einer relativ günstigen Zeit zurück. Die Leute sind gerade bei der Getreideernte. Und das bedeutet, dass auch mittellose Menschen eher eine Chance haben, mit Nahrung versorgt zu werden. Gott hatte seinem Volk eine Regel aufgetragen, dass sie bei der Ernte extra einige Getreidehalme stehen lassen sollen und nicht so super gründlich aufsammeln, damit die Armen kommen und sich selbst sammeln können. Das hat man diese Woche sogar in Oberramstadt gesehen, oben am Kamm vom Eiche, ist ein Kartoffelacker, und da liefen Leute drüber, als wir dort am Walken waren, und sammelten nochmal so die restlichen Kartoffeln auf. Gibt's also auch noch im Jahr 2015, wobei das, glaube ich, nicht so arme waren. Aber in Israel gab es überhaupt interessante Regelungen für die Versorgung von in Not geratenen Menschen. 2. Mose 19, Vers 9 und 10. Wenn du dein Land aberntest, sollst du nicht alles bis an die Ecken deines Feldes abschneiden, auch nicht Nachlese halten. Auch sollst du in deinem Weinberg nicht Nachlese halten, noch die abgefallenen Beeren auflesen, sondern dem Armen und Fremdling sollst du es lassen. Ich bin der Herr, euer Gott. Die damalige Sozialhilfe bestand also darin, etwas ungenau bei der Ernte zu sein und damit Reste für die Armen übrig zu lassen, die sich diese Reste aufsammeln durften. Und hierbei sind ausdrücklich die Fremdlinge, die aus anderen Völkern in Israel Zuflucht suchten, mit eingeschlossen. Die Bibel erinnert die Israeliten dabei immer, dass auch sie Fremdlinge in Ägypten gewesen sind. Ja, und das wissen Naomi und Ruth, und daher geht Ruth zum Ehrenlesen. Aber nicht irgendwo, sondern zufälligerweise bei einem Verwandten des verstorbenen Elimelech. Und so lernt sie Boas kennen, einen Grundbesitzer offensichtlich, bei dem sie Hilfe erhoffen können. An ihm können wir eine sehr wichtige Lektion für den Umgang mit Bedürftigen lernen. Als er sieht, dass Ruth auf seinem Feld Ehren liest und erfährt, wer sie ist, gibt er seinen Knechten einen doppelten Auftrag. Erstens, sie sollen noch extra Ehren für sie hinlegen, und zweitens, sie sollen sie nicht beschämen. Das ist gar nicht so leicht, anderen etwas Gutes zu tun und sie dabei nicht zu beschämen. Milde Gaben haben schnell ein Gefälle. Der Geber steht oben und der Empfänger unten. Und der soll doch dann bitteschön auch dankbar sein für das, was er bekommt. Ruth ist mehr als dankbar für die Großzügigkeit von Boas. Sie bedankt sich und fragt ihn, warum er so gut zu ihr ist, wo sie doch eine Ausländerin sei. Und Boas erklärt ihr, was man im Ort über sie spricht. Dass sie so treu zu ihrer Schwiegermutter steht, dass sie sie in ein fremdes Land begleitet hat, und er wünscht ihr, dass Gott sie dafür belohnt. Ruth 2, Vers 12. Der Herr vergelte dir deine Tat, und dein Lohn möge vollkommen sein bei dem Herrn, dem Gott Israels, zu dem du gekommen bist, dass du unter seinen Flügeln Zuflucht hättest. Heimat finden bei Gott. Heimat ist da, wo du Zuflucht findest. In unserer Gesellschaft wird ja gern das Bild von Gott bemüht, der ein alter Mann mit weißem Bart sei oder eben nicht sei. In der Bibel finden wir eine ganz andere Beschreibung Gottes, wie ein Wesen mit Flügeln. Wir haben jetzt hier gerade ein neues Bild von einem Adler mit Flügeln. Das ist auch, entstammt auch biblischen Texten, aber es gibt noch ein anderes Flügelwesen. Ich habe mal einige Stellen rausgesucht. Es gibt diese Stellen, die beschreiben, dass unter den Flügeln Gottes Zuflucht, Schutz, Geborgenheit ist. Und in den Psalmen gibt es mindestens 5 davon. Psalm 17, Vers 8. Behüte mich wie ein Augapfel im Auge. Beschirme mich unter dem Schatten deiner Flügel. Oder Psalm 36, Vers 8. Wie köstlich ist deine Güte, Gott, dass Menschenkinder unter dem Schatten deiner Flügel Zuflucht haben. Oder Psalm 61, Vers 5. Lass mich wohnen in deinem Zelt ewiglich und Zuflucht haben unter deinen Fittichen. Und Psalm 63, Vers 8. Denn du bist mein Helfer und unter dem Schatten deiner Flügel frohlocke ich. Ist das nicht ein schönes Bild? Geborgen sein bei Gott und noch frohlocken, jubeln, fröhlich sein, singen. Und dann natürlich Psalm 91, Vers 1 bis 4. Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt und unter dem Schatten des Allmächtigen bleibt, der spricht zu dem Herrn, meine Zuversicht und meine Burg, mein Gott, auf den ich hoffe. Denn er errettet dich vom Strick des Jägers und von der verderblichen Pest. Er wird dich mit seinen Fittichen decken und Zuflucht wirst du haben unter seinen Flügeln. Seine Wahrheit ist Schirm und Schild. Das Bild, das hier von Gott entworfen wird, greift Jesus selbst in seiner Klage über Jerusalem auf. Matthäus 23, 37. Jerusalem, Jerusalem, die du tötest die Propheten und steinigst die zu dir gesandt sind. Wie oft habe ich deine Kinder versammeln wollen, wie eine Henne ihre Küken versammelt unter ihre Flügel. Und ihr habt nicht gewollt. So hat Jesus die Menschen in Israel damals in ihrer Gottesbeziehung empfunden. Gott, der Vater, ist der, der Schutz, der Zuflucht und Rettung anbietet. Aber die Menschen wenden sich von ihm ab. Sie meinen, diese Rettung nicht zu brauchen. Ganz anders ist Ruth, die fremde Moabiterin. Sie hat beim Gott Israels Zuflucht gesucht und gefunden. Das berichtet uns der Fortgang ihrer Geschichte. Die kluge Naomi fädelt das ganz geschickt ein. Sie weiß, dass Boas einer der Verwandten ist, der nach geltendem Recht sie mitversorgen sollte. Anscheinend ist er ja auch relativ vermögend, sodass er das auch könnte. Aber sie bestürmt ihn nicht und fordert nichts ein, sondern sie denkt an Ruths Zukunft als unverheiratete, unversorgte junge Frau. So schickt sie sie spätabends zu Boas. Der legt sich nach getaner Ernte und einer zünftigen Brotzeit entspannt neben seinen Kornhaufen schlafen. Ruth legt sich auf Geheiß Naomis zu seinen Füßen. Das merkt Boas und ist etwas erstaunt. Ruth gibt ihm zu verstehen, dass sie das tut, weil sie ihn so ganz vorsichtig, aber ich denke auch deutlich, auf seine Rolle als Löser hinweisen will. Was war ein Löser im alten Israel? Gott hat den Israeliten das Land Israel geschenkt. Bei der Landnahme wurde das Land an die 12 Stämme und in den 12 Stämmen auch an die Familienclans aufgeteilt. Es ist der Wille Gottes, dass diese Verteilung aufrecht erhalten bleibt. Verarmt ein Israelit und muss er daher Landbesitz verkaufen, so soll ein Verwandter dieses Land zurückkaufen oder kaufen, damit die Aufteilung auf die Stämme aufrecht erhalten bleibt. Muss sich ein Israelit aus Gründen der Armut in die Sklaverei verkaufen, so muss ein Verwandter, wenn es ihm finanziell möglich ist, diesen zurückkaufen. In diesem Fall ist der Verwandte der Löser. Und hier im Buch Ruth wird diese Regel verknüpft mit der Schwagerehe, der sogenannten Levirats-Ehe. Stirbt ein verheirateter Mann und hinterlässt keine Kinder, so hat der nächste Verwandte die Pflicht, die Witwe zur Frau zu nehmen. Der erste Sohn, den sie zur Welt bringt, gilt dann als Nachkomme des verstorbenen Bruders, damit dessen Name in Israel erhalten bleibt. Auf der einen Seite schützt dieses Familienrecht Verarmte Geschädigte, verwitwete Familienmitglieder. Auf der anderen Seite sorgt es dafür, dass der Anteil am heiligen, von Gott geschenkten Land der Familie nicht verloren gehen kann. Ja, und so hat sich Ruth wie eine Braut gesalbt und schön gemacht. Gesalbt mit wohlriechenden Ölen. Sie hat ihr bestes Kleid angezogen. Und so ist sie wie eine Braut zu Boas gegangen. Und damit wird deutlich, dass sie die Levirats-Ehe will. Und auch Boas geht auf diese Pflicht ein. Er hat eine hohe Achtung vor Ruth. Ruth bezeichnet sich selbst als Magd. In Vers 9 steht, sie antwortete, ich bin Ruth, deine Magd. Boas hingegen bezeichnet Ruth als eine tugendsame Frau. Nicht nur er ist der Meinung, sondern die ganze Stadt Bethlehem weiß das und achtet Ruth für die Taten, die sie der Naomi getan hat. Und Boas geht auf seine Pflicht als Löser ein. Er will Ruth diesen Schutz gewähren und sie zur Frau nehmen, damit auch Naomi mitversorgen. Es gibt jedoch einen näheren Verwandten, der zunächst einspringen müsste. Und über diesen muss erst noch verhandelt werden. Und das passiert, wie damals üblich, im Stadttor von Bethlehem. Und so wird eine Verhandlung vor Zeugen geführt. Boas stellt es dann ganz geschickt an und so wird Ruth seine Frau. Also der bietet dem nächsten Verwandten, sagt er, da ist ein Feld zu verkaufen, die Naomi muss das verkaufen, kennst du ja. Und er sagt, ja, das Feld kaufe ich. Und dann sagt er, okay, ja, da gibt es noch eine Frau dazu, die müsstest du auch heiraten. Und er sagt, oh nee, dann lieber nicht. So kommt Boas dann in die Lage und heiratet Ruth. Und sie bekommen ein gemeinsames Kind und dies wird später der Großvater des berühmten Königs David. Und in Matthäus 1 wird Ruth, die Ausländerin, sogar im Stammbaum Jesu genannt. Denn Jesus war nach seiner menschlichen Herkunft bekanntlich ein Nachkomme Davids. So hat Ruth ihren Platz in Gottes Geschichte gefunden, indem sie ihre Zuflucht bei ihm suchte und Heimat fand. Wie ist es mit uns? Unabhängig davon, ob wir immer noch dort wohnen, wo wir aufgewachsen sind, oder eine lange Wanderschaft über verschiedene Stationen, vielleicht durch verschiedene Länder hinter uns haben. Wo ist unsere geistliche Heimat? Wo sind wir im Glauben zu Hause? Seit Jesus auf der Erde war und am Kreuz starb, hat er für alle Menschen auf der ganzen Welt den Weg freigemacht zum Vaterherz Gottes. Er ist ein für allemal der wahre Löser, der Erlöser geworden. Er hat für unsere Schuld bezahlt. Wir haben vorhin die Lesung aus dem Epheserbrief gehört. Da macht Paulus es ganz deutlich. Ihr seid nun nicht mehr Gäste und Fremdlinge, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Wir sind Gottes Kinder. Und das dürfen wir uns immer wieder bewusst machen und das wollen wir im Lobpreis auch feiern. Aber wir wollen diese Heimat bei Gott nicht nur für uns haben und behalten. Wir wollen andere dazu einladen. Wir wollen offen sein für Menschen in unserer Umgebung, die noch auf der Suche sind. Und dazu dient auch das Familienfest heute Nachmittag auf dem Spielplatz. Lass uns dafür beten, dass Gottes Geist dort wirkt. Dass alle Kinder und alle Erwachsenen es spüren. Bei Gott, bei Jesus ist jeder und jede willkommen. Und wir als Beteiligte wollen dies deutlich machen, indem wir stellvertretend für Jesus signalisieren, wir heißen euch alle willkommen. Die Kinder von der Spielplatzbande, die Eltern dazu, die Nachbarn und Anwohner am Wendehammer, zufällige Spaziergänger, groß und klein aus der Gemeinde. Gott ist ein barmherziger Gott und er hat ein Herz für all die suchenden und innerlich und äußerlich heimatlosen Menschen. Er will sie sammeln, wie die Henne ihre Küken unter ihre Flügel sammelt. Es steht jedem frei, dies anzunehmen, Zuflucht zu suchen bei dem lebendigen Gott, Vergebung seiner Schuld zu erfahren, Versöhnung zu erleben, eine Neuausrichtung des Lebens. Wer das gefunden hat, der soll davon weitergeben. Gottes Güte und Barmherzigkeit und seine Vergebungsbereitschaft sind unendlich. Amen.